Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich melde mich heute hier aus dem totalen Herbstwetter. Hier stürmt es und regnet es heute total. Und ich finde das immer so gemütlich, wenn man dann drinnen sein kann und draußen tost es. Also falls es zwischendurch ein bisschen surrt im Mikro, dann ist das der Wind, der am Fenster rüttelt. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, was mich selbst natürlich immer mal wieder beschäftigt und was ich aber auch bei meinen Klienten immer wieder natürlich sehe, was immer wieder Thema ist. Und zwar geht es um die Zusammenhänge zwischen dem Stresslevel im eigenen Elternhaus und deinem heutigen Leben. Und du kannst dieses Thema natürlich wirklich rein in Bezug auf deine eigene Historie betrachten, also dass du reflektierst, wie war dein eigenes Elternhaus, was hast du für Erfahrungen gesammelt und wie geht's dir heute als erwachsener Mensch und wie geht's auch deinem inneren Kind, denn es geht ja darum, wie die Erfahrungen von früher unser inneres Kind gestaltet und geprägt haben. Du kannst aber genauso die Punkte, die ich dir jetzt heute vorstelle, auch mal auf deine eigene Familie übertragen, falls du selbst schon Kinder hast und kannst dir da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle an die eigene Nase packen und vielleicht auch da erkennen, wie du Themen möglicherweise auch weitergibst, die du selbst schon übernommen hast aus deiner Familie oder die du bei deiner Partnerperson beobachtest. Also hier ist sanftes Reflektieren gefragt und hier auch mal wieder die herzliche Einladung, da immer auch wieder im Mitgefühl zu bleiben. Also gerade wenn du selbst schon in der Elternrolle sein solltest, ist es, glaube ich, immer schnell gemacht, sich selbst zu verurteilen und zu sagen, boah, warum kriege ich denn das nicht besser hin? Warum bin ich denn manchmal so hart oder so gestresst und ich möchte doch meinen Kindern nur das Beste geben? Oder vielleicht auch, dass eine starke Vorwurfshaltung den eigenen Eltern gegenüber entsteht, ne? Dass vielleicht auch eine Trauer hochkommt, dass es eben nicht so war, wie man sich das früher gewünscht hätte. Und ich möchte dich einfach nochmal einladen, da sanft zu bleiben. Also sowohl mit dir als auch mit deinen Eltern oder den Menschen, die dich erzogen haben. Denn alle geben immer ihr Bestes im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das soll natürlich keine Entschuldigung für alles sein. Denn es gibt einfach auch Verhaltensweisen, die sind nicht in Ordnung. Das weißt du und das wissen auch die anderen. Aber jeder gibt im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes. Und du hast jetzt die Chance, indem du deine Themen reflektierst und ja auch Zusammenhänge dir bewusst machst, auch Dinge in Zukunft anders zu machen und auch alte Wunden selbst zu heilen und Themen zu verarbeiten, die dann vielleicht nicht noch viele Generationen in der Familie weitergegeben werden. Das war jetzt eine sehr lange Einleitung. Ich hoffe jedenfalls, es geht dir gut und ich wünsche dir jetzt ganz viele gute Erkenntnisse, viel Freude vielleicht nicht, aber viele gute Erkenntnisse beim Zuhören und bin gespannt, was du für dich mitnehmen wirst. Ja, also wie gesagt, es geht darum, wie sich Stressfaktoren im Elternhaus auf Kinder und auch logischerweise auf innere Kinder auswirken. Warum habe ich das Innere in Klammern gesetzt? Weil natürlich die inneren Kinder mal reale Kinder waren und wenn du selbst in der Elternrolle bist, was ich gerade ja im Intro schon erwähnt habe, dann betrifft es ja Kinder, die heute auch noch Kinder sind und später im Erwachsenenalter Erfahrungen aus ihrer jetzigen Kindheit in Form des inneren Kindes, aber natürlich auch noch in sich tragen. Deswegen, also du kannst es sowohl auf deine Historie als auch auf deine eigene Familie heute übertragen, worum es jetzt geht. Und ich werde dir jetzt einfach nacheinander 9 Beispiele präsentieren für Stressfaktoren, die etwas mit dem Kind oder mit dem inneren Kind machen und die auch einen Einfluss auf das Nervensystem haben. Denn Stress heißt immer, dass unser sympathisches Nervensystem aktiviert wird und wir sozusagen in Notfallmodus kommen, in einen Alarmmodus. Und das ist kurzzeitig total in Ordnung. Stress kann auch sehr gut sein und kann uns auch pushen und kann uns in Sicherheit bringen, aber Stress, der dauerhaft präsent ist, zum Beispiel durch ein stressiges Elternhaus, ein Nervensystem, was dadurch ständig aktiviert ist, das ist wahnsinnig ungesund und kann uns auch wirklich langfristig beeinträchtigen. Also, der erste Stressfaktor, den ich dir vorstelle, ist, wenn Eltern in ihrem eigenen unverarbeiteten Stress gefangen sind. Was meine ich damit? Also, ich bleibe jetzt mal einfach bei der Vergangenheit und wenn du magst, übertrag die Dinge auf dich als Elternteil, falls du Elternteil bist. Also, das kann zum Beispiel bedeuten, dass dein Vater oder deine Mutter, also ein Elternteil, ständig super viel gearbeitet hat und ständig überlastet war und dann abends nach Hause kam von der Arbeit und überhaupt gar keine emotionale Kapazität mehr hatte, auf deine Bedürfnisse als Kind einzugehen. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass dieses Elternteil dann sehr schnell super gereizt reagiert hat oder sich total zurückgezogen hat und du als Kind dich einfach emotional vernachlässigt gefühlt hast und einfach gar keinen Platz hattest wirklich mit deinen Themen, dass du einfach nicht richtig versorgt wurdest emotional und vielleicht dann sogar versucht hast, indem du besonders lieb warst oder besonders hilfsbereit, also dich sehr angepasst hast, dann doch noch Aufmerksamkeit von diesem überlasteten Elternteil zu bekommen. Ein zweiter Faktor kann sein, dass Eltern, die auch überfordert sind, also wie beim ersten Faktor, aber dann auch aggressiv werden. Also bei dem Beispiel gerade ging es ja eher darum, dass diese Elternteile ihre Kinder nicht richtig versorgen können. Aber es kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass Menschen, die einfach zu viel um die Ohren haben, dann aus Hilflosigkeit und Überforderung heraus auch wirklich verletzend werden, physisch oder verbal. Das kann zum Beispiel sein, deine Mutter oder dein Vater hatte große Sorgen, vielleicht wegen der Arbeit oder auch finanzielle Sorgen und ist immer wieder ausgeflippt, hat angefangen rumzuschreien oder vielleicht sogar auch Sachen rumzuwerfen. Und du hast als Kind dann diese Person, das kann ein Elternteil gewesen sein oder wenn es schlecht gelaufen ist, auch beide, als sehr unberechenbar erlebt und hast eine tiefe Angst entwickelt vor plötzlichen emotionalen Ausbrüchen, weil du das einfach immer wieder erlebt hast. Und Kinder, die in einem solchen Elternhaus aufwachsen, wo ein oder beide Elternteile so auch plötzlich und für das Kind nicht vorhersehbar aggressiv werden, laut werden, verletzend werden, die entwickeln eine ständige Vorsicht. Die entwickeln sozusagen auch eine sehr vorsichtige Verhaltensstrategie. Die bewegen sich wie auf rohen Eiern, sind immer ganz vorsichtig. Das sind häufig Kinder, die später im Erwachsenenalter sehr empathisch auch sind, weil sie gelernt haben, zum Beispiel Gesichtsausdrücke genau zu beobachten, ja, um möglichst früh zu erkennen, wann die Stimmung kippt. Das kann natürlich ein totaler Vorteil sein im Erwachsenenleben, wenn man gelernt hat, eben Menschen gut zu lesen und auch Stimmungen genau zu spüren. Es kann aber auch wahnsinnig anstrengend sein, wenn man sich nie abgrenzen kann und immer alles mitkriegt und sich das auch sehr zu Herzen nimmt. Also, wenn du selbst in so einem Umfeld groß geworden bist, dann spür mal, ob du vielleicht auch sehr genau immer andere Menschen nachfühlen kannst und wie gut du dich da überhaupt abgrenzen kannst, weil das ist nämlich dann häufig ein Problem, dass man dann so mit der Aufmerksamkeit bei den anderen Menschen ist und so genau damit beschäftigt ist, zu spüren, wie geht's dem Gegenüber gerade, was ist da gerade los, was sehe ich im Gesicht, was sehe ich in der Gestik, dass du vielleicht gar nicht mehr wirklich bei dir bist und gar nicht mehr mitkriegst, wie es dir eigentlich gerade geht. Ein drittes Beispiel für ein stressiges Elternhaus ist, wenn Eltern ihre eigenen Ängste und Unsicherheiten auf das Kind projizieren. Es kann zum Beispiel sein, wenn, ich nehme jetzt einmal einfach das Beispiel, dein Vater hatte große Ängste vor dem Versagen und auch ständig Angst, irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Und aus dieser Angst heraus, irgendwie nicht gut genug zu sein, was falsch zu machen, hat dein Vater sehr viel Druck aufgebaut auf dich als Kind und hat wahnsinnig hohe Ansprüche an dich gestellt, hohe Erwartungen an dich gestellt. Vielleicht war das zum Beispiel, dass du gute Noten in der Schule hast, dass du ein Instrument gut lernst, dass du vielleicht auch im Sport gut performst, was auch immer das bei dir war. Aber dass aus diesem eigenen Druck, den bleib jetzt mal bei dem Beispiel, dein Vater sich selbst gemacht hat, den er wiederum vielleicht auch von seinem Elternhaus mitgenommen hat, aus diesem Druck heraus dir eben auch ständig Druck gemacht hat und du dann vielleicht auch das Gefühl hattest, dass du nie gut genug bist. Vielleicht hattest du auch Geschwister zum Beispiel und hast gemerkt, so im Vergleich zu deinen Geschwistern kannst du vielleicht nicht alles so gut, die anderen sind vielleicht besser in der Schule und du hast dein Bestes gegeben und trotzdem hat es nie gereicht. Und wenn du das erlebt hast, dann kann es gut sein, dass dich das bis heute begleitet und dass du vielleicht trotz steiler Karriere, trotz finanziellem Erfolg oder einer Bilderbuchfamilie oder was weiß ich, immer wieder das Gefühl hast, es reicht ja doch nie. Vielleicht auch gerade, wenn du mit deinen Eltern sprichst, wenn du deine Eltern besuchst, dass du das Gefühl hast, du bist wieder 15 Jahre alt oder 12 Jahre alt und egal mit welchen Ergebnissen du quasi ankommst, es reicht nie. Du wirst vielleicht immer noch mit deinen Geschwistern verglichen. Ein weiterer Punkt, der sich unmittelbar auch auf die Kinder auswirkt, ist, wenn Eltern ständig gestresst und in Eile und auch hektisch sind. Also Elternteile, die voller Termine sind, die von einem zum nächsten immer eilen, die in Verpflichtungen überall eingebunden sind und sich selbst eben auch kaum Pausen nehmen. Solche Elternteile übertragen diesen Stress direkt auf ihre Kinder, selbst wenn sie ihre Kinder gar nicht aktiv unter Druck setzen. Aber dieser physische Stress, den die Eltern dadurch natürlich auch ausstrahlen, dieses hohe Anspannungslevel, das spüren Kinder und übernehmen das ein Stück weit, ob sie wollen oder nicht. Es kann natürlich auch sein, dass diese hohe Spannung bei den Eltern natürlich auch dazu führt, dass sie von ihren Kindern erwarten, sich selbst eben auch jede Minute voll zu planen und nach der Schule direkt die Hausaufgaben zu machen und noch drei Hobbys und sozusagen immer aktiv zu sein, weil sie es eben so kennen und nur so für sie ein normaler Tag aussieht. Und es dann natürlich auch wenig Zeit für einfach mal chillen gibt, in Ruhe zusammen zu sein, ohne einen Plan zu haben. Dann werden vielleicht auch die Wochenenden total vollgeknallt und es gibt gar nicht diese Tage, wo einfach mal nichts ist und man vielleicht auch in den Tag hineinleben kann. Und selbst wenn du jetzt als erwachsener Mensch alleine lebst, kann es aber sein, dass wenn du da als Kind in einem solchen hektischen Umfeld gelebt hast und deine Eltern einfach immer wahnsinnig busy waren, dass du, obwohl dich niemand beobachtet, trotzdem diesen Anspruch an dich selber hast und es dir trotzdem schwerfällt, einfach mal einen Tag auf der Couch zu verdümpeln, weil du immer wie getrieben bist. Du hast immer diesen Druck, irgendwie was tun zu müssen, die Zeit sinnvoll nutzen zu müssen, weil du es eben genauso vorgelebt bekommen hast und gelernt hast, dass man immer irgendwie aktiv sein muss und dass wie heißt es, es gibt auch dieses Sprichwort, wer rostet, der rastet, wer rastet, der rostet, so rum. Ne? Also, dass du unbewusst abgespeichert hast, wenn ich mich ausruhe, dann verschwende ich meine Zeit und dann funktioniert das System vielleicht auch nicht mehr. Du kennst vielleicht auch diese Menschen, die wahnsinnig viel arbeiten, die super beschäftigt sind, die gefühlt 1000 Projekte gleichzeitig stemmen und die dann, wenn sie Urlaub haben, plötzlich krank werden. Ne? Weil dann nämlich der Druck abfällt, die Spannung abfällt und das System merkt, okay, jetzt können wir mal kurz uns eine Pause nehmen und dann kommen häufig eben auch Krankheiten durch, die vorher einfach völlig runtergedrückt waren. Und davor haben Menschen häufig Angst, die wahnsinnig eingespannt sind, die spüren unbewusst, wenn ich mir jetzt eine Pause gönne, dann kann es sein, dass ich danach nicht wieder hochkomme, dass ich dieses Beschäftigkeitslevel quasi nicht halten kann. So, wenn mein System einmal lernt, wie es ist, auch ein entspanntes Leben zu führen, dann kann ich ja nicht mehr zurück und dann kann ich ja meine ganzen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Was in meinen Augen sehr gesund wäre, aber was für viele Menschen eben mit Angst gekoppelt ist, weil sie es nicht anders kennen und sich auch nur wirklich spüren, wenn sie völlig ausgelastet und verplant sind. Also auch da, schau gerne nochmal, was erkennst du von dir wieder oder was hast du eben auch bei deinen Eltern früher erlebt? Wie war das Stress- und Spannungslevel bei deinen Eltern? Kamen die nach der Arbeit entspannt nach Hause und konnten sich erstmal eine Runde aufs Sofa legen oder ging es direkt weiter mit der Haushalt muss gemacht werden und dann und dies und das und jenes? War jeder Abend verplant oder hast du beobachtet und gelernt, dass man auch das Leben einfach mal entspannt genießen kann? Ein fünfter Punkt ist, wenn Eltern versuchen, Sicherheit zu bekommen, indem sie ganz viel kontrollieren und überwachen. Das passiert natürlich dann, wenn Eltern selbst Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, die vielleicht selber auch das Gefühl haben, nicht sicher zu sein, die selber in einem unsicheren Umfeld groß geworden sind und die dann in der Elternrolle versuchen, die Sicherheit scheinbar zu gewährleisten, indem sie ganz viele Grenzen setzen, ganz viele Vorschriften machen und ihren Kindern wenig Freiraum geben, sich auch frei zu entwickeln und auch Grenzen auszutesten. Das ist sehr kritisch, weil Kinder, die in einem solchen Umfeld groß werden, wenig Selbstvertrauen auch entwickeln, weil diese Angst der Eltern, dass was Schlimmes passieren könnte, dass die Situation entgleiten könnte, die überträgt sich natürlich auf die Kinder. Und diese Kinder werden dann häufig im Erwachsenenalter selbst zu sehr ängstlichen Menschen und trauen sich wenig zu, weil sie eben auch von ihren Eltern ständig diese Haltung gespürt haben, wir müssen aufpassen, nichts ist sicher und alles muss irgendwie kontrolliert und geregelt werden, damit es überhaupt funktionieren kann. Diese Kinder sind dann häufig auch sehr beklemmt und haben ständig das Gefühl, beobachtet zu werden und auch bewertet zu werden und fühlen sich nie so richtig frei, selbst wenn sie dann später im Erwachsenenalter vielleicht eine eigene Wohnung haben, wo sie alleine wohnen, ist immer dieses Gefühl, jemand guckt und ich bin nie so richtig ganz frei. Und das ist natürlich auch eine ständige Spannung, die sich auch im Nervensystem widerspiegelt und die einfach, ja, wie so ein selbstgemachtes Gefängnis wirken kann, was einfach super anstrengend ist, weil das bedeutet natürlich, dass egal wo du bist, da kannst du in der schönsten Wellnesslandschaft oder am tollsten Urlaubsort sein, wenn du dieses Thema hast, dass du dich immer so beobachtet fühlst, dann bist du einfach nie ganz frei und dann lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal hinzuschauen, was du eben auch mitbekommen hast von deinem Elternhaus. Ein sechster Punkt, in einem stressigen Elternhaus, der sehr prägend ist, ist, wenn Eltern oder ein Elternteil das Kind in die Rolle des Vertrauenspartners oder des Vertrauten drängen. Ein paar Punkte, die ich jetzt gerade hier so aufgreife, erkennst du vielleicht auch wieder aus der Folge mit der dysfunktionalen Familie. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Punkte immer wieder aufzugreifen, um einfach noch ein bisschen tiefer in der Selbsterkenntnis zu kommen, ne, und einfach noch vielleicht nochmal andere Dinge zu reflektieren und Zusammenhänge zu erkennen. Also ein Elternteil, was das Kind sozusagen in die Rolle des Vertrauten drängt, benutzt das Kind im Grunde als Ersatz für einen Therapeuten zum Beispiel oder auch für eine Freundschaftsperson. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Elternteil Sorgen hat, was den Job angeht oder vielleicht auch was die Ehe angeht mit dem anderen Elternteil, dass das Kind sozusagen als Ansprechpartner gebraucht wird. Und das ist natürlich im Grunde emotionaler Missbrauch, denn ein Kind kann niemals die Sorgen der Eltern tragen und es ist im Grunde die Verantwortung der Erwachsenen, der Eltern, sich Menschen auf Augenhöhe zu suchen, mit denen sie ihre Themen besprechen können. Also das ist in keinem Fall richtig, passiert aber leider immer wieder. Und Kinder, die sozusagen dann in diese Vertrauenspersonrolle gedrängt werden, fühlen sich häufig dann emotional auch wirklich verantwortlich für das Wohlbefinden ihrer Eltern und können sich daraus auch sehr schlecht lösen, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen die Last der Probleme der Eltern mittragen und müssen irgendwas tun, um sie vielleicht auch zu retten, um zu helfen und gehen dabei stark über die eigenen Grenzen häufig auch. Also Menschen, die das erlebt haben und wo das innere Kind das noch so eingespeichert hat, das sind häufig Menschen, die haben auch im Erwachsenenleben dann Helfersyndrom, fühlen sich ständig verantwortlich für jeden und alle und können sich einfach sehr schlecht abgrenzen, weil sie schon früh gelernt haben, hey, es ist dein Job, dass es mir gut geht und du bist die Person, der ich mich anvertrauen kann, vielleicht gibt's auch sonst niemanden, was natürlich dann besonders kritisch ist, wenn das Kind das Gefühl hat, wenn ich jetzt Mama oder Papa nicht zuhöre, dann hat Mama oder Papa niemand anderen und muss alles mit sich selbst ausmachen. Das ist natürlich eine totale Verdrehung, denn eigentlich sollten die Eltern den Kindern zuhören und nicht andersrum. Aber sowas passiert, deswegen greife ich auch diesen Punkt hier mit auf und vielleicht erkennst du auch da schon Parallelen mit deiner eigenen Geschichte und erkennst schon Zusammenhänge. Ein siebter Stressfaktor, der innere Kinder prägt, ist, wenn Eltern ihre eigenen Bedürfnisse, ihre emotionalen Bedürfnisse über die des eigenen Kindes stellen. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel ein Elternteil das Bedürfnis nach Kommunikation hat und einfach jemanden gern hätte, mit dem er sich austauschen kann, das geht so ein bisschen in den Punkt von gerade über, dass dieses Elternteil das Kind benutzt und gar nicht spürt, hat mein Kind jetzt gerade eigentlich überhaupt den Raum? Möchte mein Kind jetzt überhaupt gerade kommunizieren? Und genauso kann es auch mit physischer Nähe sein, dass zum Beispiel die Mutter Lust auf Kuscheln hat, weil vielleicht der Vater gerade nicht so möchte. Das ist jetzt sehr stereotypisch, aber du kannst es genauso gut auch umdrehen. Also dass ein Elternteil gerade emotionale Nähe braucht und dann vielleicht das Kind benutzt zum Kuscheln und auch da wieder gar nicht spürt, ist meinem Kind jetzt überhaupt gerade nach Nähe oder dränge ich mich sogar auf? Es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn ein Elternteil sehr viel Nähe gibt, das zum Beispiel damit zusammenhängt, dass dieses Elternteil selbst in der Kindheit ganz wenig körperliche Nähe bekommen hat und jetzt versucht, mit den eigenen Kindern das zu kompensieren und eben ganz, ganz viel Nähe zu geben und dabei eben vergisst, darauf zu achten, braucht mein Kind überhaupt eigentlich gerade diese Nähe und bekomme ich überhaupt Signale oder drücke ich das vielleicht auf? Und das ist natürlich auch eine Form von Übergriffigkeit, wo das Kind auch lernt, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, meine Grenzen werden vielleicht auch nicht respektiert, wenn ich Nein sage, wird nicht richtig zugehört, kann sehr, sehr problematisch sein. Ein achter Punkt, der in stressigen Familien häufig vorkommt, ist, wenn Eltern ihre Kinder durch Schuldgefühle versuchen zu kontrollieren. Hier geht es häufig um Manipulation, also wenn zum Beispiel ein Elternteil versucht, das Kind zu manipulieren, indem es sagt, du wirst mich noch ins Grab bringen, wenn du so weitermachst oder wegen dir geht es mir immer schlecht. Und durch solche Aussagen entwickelt ein Kind natürlich sehr tief verwurzelte Schuldgefühle und hat immer den Eindruck, für das Wohlergehen der Eltern verantwortlich zu sein. Und das kann sich natürlich dann auch später im Erwachsenenleben noch so äußern, dass auch da wieder es große Schwierigkeiten gibt, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, weil immer diese Verantwortung irgendwie mitschwingt, weil einfach ganz früh eingespeichert wurde, ich bin verantwortlich dafür, dass es den Menschen um mich herum gut geht, beziehungsweise ich bin auch direkt daran schuld, wenn es anderen um mich herum schlecht geht. Und das ist natürlich total kritisch, denn wir haben niemals die Verantwortung für andere Menschen, es sei denn für unsere Kinder, ein Stück weit natürlich, aber wir haben niemals eine Verantwortung für andere erwachsene Menschen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und natürlich werden wir mit unserem Verhalten immer mal wieder auch Verletzungen hinzufügen bei anderen Menschen oder alte Verletzungen triggern, aber das ist, auch wenn das sehr hart klingt, nicht unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung als erwachsene Menschen, immer wieder bei uns selbst zu schauen, was sind da für Themen, was ist da vielleicht auch noch nicht geheilt und damit dann eben auch zu arbeiten. Wir können es sowieso niemals allen recht machen, auch wenn wir das gerne möchten oder die meisten von uns auch sehr darauf bedacht sind, möglichst wenig anzuecken und möglichst gut für alle auch mitzuschauen, aber das geht eben nur bis zu einem gewissen Punkt und hat immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich selbst darin verliert. Weil je mehr du mit deiner Aufmerksamkeit bei den anderen bist, desto weniger kannst du bei dir sein, weil du hast nur ein begrenztes Maß an Aufmerksamkeit. Und es ist wichtig, dass ein Großteil davon zu dir geht, weil nur da kannst du die wirkliche Veränderung auch erzielen. Ein letzter Punkt, jetzt sind wir schon bei dem 9. Beispiel für Stressfaktoren in Familien, die Kinder prägen und auch innere Kinder prägen. Und dieser 9. Punkt ist, wenn Eltern keine richtigen Grenzen ziehen können zwischen ihrem eigenen Leben und dem Leben des Kindes. Das ist vor allen Dingen dann auch ein Punkt, wenn die Kinder erwachsen werden, aber kann auch zum Beispiel schon in der Teenagerzeit relevant werden, wenn die Eltern zum Beispiel immer am Arsch ihres Kindes kleben, um es jetzt mal so ganz platt auszudrücken. Wenn zum Beispiel die Mutter dreimal am Tag anruft und fragt, wo bist du, wie geht's dir, ist alles in Ordnung? Und später im Erwachsenenalter auch, ne, dass es irgendwie täglich Telefonate gibt, dass die Eltern das Gefühl haben, sie müssen alles mitkriegen, sich vielleicht auch sehr einmischen in die Erziehung der Enkel, also dass sie ihre Kinder kritisieren für die Erziehung ihrer Enkel und einfach immer so mit dabei sein wollen und sich einfach schlecht raushalten können. Und dann fühlt sich das Kind oder auch das Kind im Erwachsenen dann möglicherweise verpflichtet, immer zur Verfügung zu stehen und hat Schwierigkeiten, eben eigene Prioritäten zu setzen, weil immer irgendwie so die Eltern noch im Hintergrund sind, die ja vielleicht auch tatsächlich noch Ansprüche stellen, obwohl sie vielleicht schon 60, 70, 80 Jahre alt sind. Und das ist eben ein Muster, was meist früh entstanden sind, dass Eltern eben ihren Kindern wenig Freiraum geben, was ich ja eben auch schon gesagt habe und dann das Kind auch lernt, ich muss gucken, dass es meinen Eltern gut geht. Ich muss gucken, dass ich die Erwartungen erfülle, die an mich gestellt werden. Und danach komme irgendwann ich mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Grenzen und mit meinen Prioritäten. Und je mehr Punkte du da jetzt auch erkennst, die auch vielleicht emotional bei dir was ins Rollen bringen, desto mehr kann ich dich wirklich ermutigen, da auch hinzuschauen und dich nochmal ganz gezielt auch mit deinem Elternhaus zu beschäftigen. Ich weiß, dass das immer ein sehr unangenehmes Thema ist und ich weiß, dass viele Menschen auch davon überzeugt sind, dass es gar nichts bringt und dass man doch nach vorne schauen soll und dass man die Vergangenheit ja sowieso nicht ändern kann. Aber ich bin der Meinung, wir sind letztendlich ein Produkt unserer Vergangenheit. Zu einem großen Teil sind wir einfach das Ergebnis von dem, was wir erlebt haben. Und wir alle haben noch Wunden, die nicht geheilt sind, haben Glaubenssätze, die uns begrenzen, haben Verhaltensweisen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und Wir können versuchen, das immer weiter zu ignorieren und versuchen, uns abzulenken und nach vorne zu schauen, aber letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht, und das sehe ich auch bei meinen Klienten, dass es uns früher oder später doch immer wieder einholt, dieser alte Kram. Und deswegen fahre ich so die Schiene lieber rein in das Dunkle und sich auch damit auseinandersetzen und da auch nochmal reinfühlen, auch wenn es unangenehm ist, um es dann auch gehen zu lassen. Also es gibt wirklich viele Themen in meinem Leben, wo ich sage, da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass die nochmal wiederkommen oder wenn dann nur in ganz abgeschwächter Form, weil da ist einfach was geheilt, was jetzt nicht mehr groß angepiekst werden kann. Die Wunde ist einfach größtenteils verheilt. Es gibt andere Themen, die sind durchaus noch präsent, das ist klar, und ich glaube, es gibt auch Themen, die wir so ein Stück weit unser Leben lang auch haben, aber die Frage ist ja, wie viel Ballast müssen wir unser Leben lang mit uns rumschleppen? Und ich glaube, da können wir einen Großteil abarbeiten, indem wir nochmal ehrlich hinschauen, indem wir aber nicht nur auch kognitiv da reingehen, so wie jetzt, ne, wenn du zum Beispiel diese Podcast-Folge hörst und du merkst, boah, ich erkenne da viel und ja, ich kann damit was anfangen und da kommen vielleicht auch Erinnerungen hoch, sondern eben auch irgendwann wirklich emotional zu arbeiten. Denn das Ziel ist es eigentlich zu lernen, das eigene Nervensystem zu regulieren. Was bedeutet das? Ich habe das am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass unser Nervensystem, wenn wir im Ruhezustand sind, ja eigentlich entspannt ist. Ja, das heißt, wenn wir uns sicher fühlen, wenn alles in Ordnung ist, dann ist das parasympathische Nervensystem aktiviert und der Körper kommt auch in einen Zustand der Regeneration, das Immunsystem ist sehr aktiv und also wir sind einfach in einem guten Zustand, der uns gesund hält und der total wichtig ist, damit wir ein gutes Leben führen. Und je mehr wir aber in einem dysregulierten Nervensystemzustand sind, also wenn der Sympathikus aktiv ist, wenn wir im Alarmzustand sind, wenn wir im übertragenen Sinne den Säbelzahntiger an jeder Ecke lodern sehen, weil wir einfach so groß geworden sind, weil wir in einer Familie groß geworden sind, wo immer viel Stress war, emotionaler Stress, aber auch tatsächlicher Terminstress, wo emotional total viel los war, wo wir irgendwie immer wie auf rohen Eiern rumgelaufen sind, dann kann es eben sein, dass wir heute im Erwachsenenleben auch ständig angespannt sind. Und da können wir ein nach außen vermeintlich völlig entspanntes Leben führen, mit wenigen Terminen vielleicht, mit wenig Arbeitsstress und trotzdem immer in einem gestressten Nervensystemmodus sein. Und das ist eben das, worauf es ankommt. Und wenn wir im Stresszustand sind, also wenn unser sympathisches Nervensystem an ist, dann sind wir im Notzustand. Dann werden Körperfunktionen runtergefahren, die nicht wirklich notwendig sind. Dann wird das Blut sozusagen, huch, jetzt bin ich hier gegen das Mikro gestoßen, wird das Blut in die Körpermitte gezogen, damit wir, andersrum, aus der Körpermitte in die Extremitäten geschickt, damit wir im Notfall weglaufen können. Das heißt, die Verdauung wird vernachlässigt. Es ist ein Zustand, der auf Dauer nicht gesund ist und der auch Krankheiten bedingen kann. Deswegen bin ich eben doppelt davon überzeugt, dass es sich lohnt, auf dieser Ebene auch zu arbeiten und auch möglicherweise den Körper mit einzubeziehen. Also zum Beispiel Atemtechniken auszuprobieren, EFT, also Emotional Freedom Technik, das ist so eine Klopftechnik, kannst du auch mal schauen, gibt es so Anleitungen auch bei YouTube, die du selber zu Hause machen kannst. Wie gesagt, Breathwork, also verschiedene Atemtechniken, die auch Gefühle ins Laufen bringt. Also es gibt ganz viel, was du machen kannst, um mit deinen Emotionen zu arbeiten, um deine Vergangenheit aufzuarbeiten ein Stück weit. Ich bin natürlich ein totaler Fan von der inneren Kindarbeit, das ist klar, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Und auch das ist eine tolle Möglichkeit. Wenn du diesen Weg gehst, lade ich dich ein, früher oder später dich aber auch wirklich begleiten zu lassen von jemandem, der dich auch wirklich ins Gefühl bringt, der auch deinen Körper mit einbezieht. Weil da sitzen die Themen. Die Themen sitzen im Unbewussten, die sitzen im Körper und da müssen sie auch gelöst werden. Es ist total wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen. Und so wie jetzt eben Podcast-Folgen zu hören oder auch Bücher zu lesen. Aber irgendwann kommt der Punkt, und das wirst du selber spüren, wo du damit nicht weiterkommst und wo es dann an der Zeit ist, eine Ebene tiefer zu gehen. Und dann kannst du eben lernen, mit verschiedenen Methoden immer wieder dich runter zu regulieren, den Stress zu regulieren, dich auch besser gegenüber deiner Eltern abzugrenzen, falls das noch ein Thema bei dir ist. Und nach sozusagen deine eigenen Bedürfnisse zu priorisieren und auch besser Grenzen zu setzen. Das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht unter Umständen auch Monate oder Jahre, das nach und nach zu lernen, je nachdem, mit wie viel Stress du groß geworden bist. Aber ich möchte dich an dieser Stelle einfach ganz doll ermutigen und habe jetzt hier gerade auch gar keinen großen Werbeblock geplant, weil ich mir sicher bin, du wirst da was finden, was gut zu dir passt. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mit mir arbeiten, dann findest du auch auf meiner Website alle Informationen. Aber ich kann dich da einfach nur zu ermutigen, weil ich habe selbst auch viel Stress zu Hause erlebt, in unterschiedlichen Formen. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so konkret darauf eingehen, um da auch meine Familie zu schützen. Aber ich weiß einfach, wie sich das anfühlt und wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen, damit sich Themen nach und nach lösen und sehe es eben auch bei meinen Klienten, was die für große Durchbrüche haben, wenn ihnen immer mehr bewusst wird, boah, krass. Das hat mich aber ganz schön geprägt und da gab es Zustände früher, die waren überhaupt nicht in Ordnung und die haben eine große Unsicherheit bei mir hinterlassen und die haben große Wunden auch bei mir entstehen lassen. Also, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Es sind ein paar Zusammenhänge für dich klarer geworden. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir auch bei Instagram. Da kann ich ja vielleicht auch nochmal eine vertiefende Folge dazu machen. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass du den Herbst genießt, dass es dir gut geht. Und ich werde bald wieder zu dir sprechen. Ganz herzliche Grüße, deine Lilian.